Darf ich auch mal herzlich begrüßen zuerst. Ich bin Michael Vogelsang, ich komme aus Leer, aus Friesland und möchte gerne etwas über das Buch Esra heute sagen, eine Einführung in dieses Buch vornehmen, einen kleinen Überblick geben. Zu Beginn lese ich einige Verse aus dem Anfang dieses Buches, anderes werden wir später noch uns ansehen, aus Esra 1. Vers 1. Und im ersten Jahr Kores, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Kores, des Königs von Persien, und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kores, der König von Persien, alle Könige der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben, und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, er ist Gott, in Jerusalem. Und jeden, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, außer den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Und die Häupter der Väter von Juda und Benjamin machten sich auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Soweit erst einmal das Wort Gottes. Wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen, vielleicht ein Kernvers dieses Buches, zum Einstieg, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Gerade in diesem Buch wird deutlich, wie die Hand Gottes über seinem Volk war, um sie nach der babylonischen Gefangenschaft, einen Überrest dieses Volkes, wieder zurückzuführen an den Ort, wo das Haus Gottes stehen sollte. Etwas über Verfassereinstehungszeit dieses Buches in der hebräischen Bibel und in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, bilden die Bücher Esra und Nehemia eine Einheit. Sie wurden jedoch in der Vulgata, das heißt in der lateinischen Übersetzung des Alten Testamentes, dann getrennt, so wie wir sie heute auch als zwei Bücher in der Bibel haben, die inhaltlich sehr eng zusammengehören, wie wir ja noch auch dann sehen werden. Der Schriftgelehrte Esra ist der Verfasser dieses Buches, nach dem das Buch auch benannt ist. Obwohl Esra selbst bei der ersten Rückkehr der ersten Gruppe unter Serubabel und Josua nicht nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Er kam erst später bei der zweiten Rückkehrgruppe, wie wir noch sehen werden, in Esra 7 mit zurück. Das erklärt auch, warum ab Esra 7 in diesem Buch der Schreiber in der Ich-Form schreibt, weil Esra selbst bei dieser Rückkehr ab Kapitel 7 dabei war. Das Buch Esra ist ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus entstanden. Thema des Buches Esra: auf der einen Seite berichtet es uns die Geschichte des Volkes Israel in dieser besonderen Phase, die jetzt vor uns steht, das wird uns zuerst beschäftigen. Aber wir wollen uns natürlich, besonders im zweiten Teil, im zweiten Vortrag, auch fragen, welche Bedeutung hat dieses Buch Esra für uns heute als Christen? Was lernen wir aus diesem Buch? Wir werden da einige Punkte noch einmal zusammenfassen. Da die Bücher Könige und Chroniker ja hier schon behandelt worden sind, wissen wir, dass so die beiden Teile Israels in die Gefangenschaft geführt wurden, das Nordreich, das sogenannte Zehn-Stämme-Reich, in die assyrische Gefangenschaft weggeführt wurde und auch das Südreich Juda in die babylonische Gefangenschaft. Damit endete die Theokratie, die Gottesherrschaft im Volke Gottes. Jetzt regiert er nicht mehr direkt, sondern indirekt durch heidnische Könige. Das fällt auch dadurch auf, dass oft jetzt die Jahreszahlen nach heidnischen Herrschern benannt werden, im so und so vielen Jahre des Königs Darius und nicht nach jüdischen Königen, wie das vorher im Buch der Könige noch der Fall war. Der Thron des Herrn war nicht mehr in Jerusalem. Die Herrlichkeit des Herrn hatte den Tempel vor dessen Zerstörung verlassen. Besonders, hier sind einige Stellen, wer sich die Präsentation später runterlädt, kann das ja auch noch nachlesen. 1. Chroniker 29 steht, dass dort in Jerusalem der Thron des Herrn war. Und der Prophet Ezekiel beschreibt sehr anschaulich, wie, als das Volk sich von Gott abwandte, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Es ist sehr beeindruckend, das mal nachzulesen bei Ezekiel, wie das sozusagen zögerlich geschieht, wie die Herrlichkeit erstmal an die Schwelle des Tempels geht und dann an das Tor, das Osttor, um dann letztlich Jerusalem zu verlassen. Das Volk hatte sich von seinem Gott abgewandt. Gott gibt die Regierungsmacht in die Hände heidnischer Könige. Es beginnt das, was in Lukas Evangelium Kapitel 21, die Zeiten der Nationen genannt werden. Es sind die Weltmächte, die dann ja auch bei Daniel zum Beispiel erwähnt werden, durch die Gott jetzt mittelbar regiert. Das werden wir gleich an diesem Beispiel des Buches Esra noch sehen. Nach 70 Jahren dieser Gefangenschaft bewirkte Gott bei einem kleinen Überrest dieses Volkes eine gewisse Wiederbelebung, dass sie wieder nach Gott und seinen Gedanken fragten und das Verlangen da war, wieder zurückzukehren. Dafür hatte Gott einen König, Kores, den Herrscher des persischen Weltreiches, veranlasst, das zu ermöglichen. Die Stelle, die angegeben ist, in Jesaja 44, die will ich mal lesen dazu. Jesaja 44, da heißt es von Gott in Vers 28, dem letzten Vers des Kapitels: Der von Kores spricht, mein Hirte, und der all mein Wohlgefallen ausführt, und zwar, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut, und vom Tempel, es werde gegründet. Das heißt, Gott hatte diesen Mann prophetisch ankündigen lassen, sowohl seinen Namen, da lebte er ja noch gar nicht, als auch die Tatsache, dass Kores diese Erlaubnis geben würde, dass das Volk wieder zurückkehren soll und darf dort nach Jerusalem. Die Juden dürfen also in ihre Heimat zurückkehren, den Tempel in Jerusalem soll wieder aufgebaut, der Gottesdienst soll erneuert werden. Diese Möglichkeit eröffnet sich jetzt. Und wir haben das eben gelesen, dass Gott, der Herr, den Geist Kores erweckte. Gott benutzt also diesen heidnischen König, um die Rückkehr nach Jerusalem für sein Volk zu ermöglichen. Hier ist nochmal dieser Vers aus Jesaja 44, dass Gott also prophetisch angekündigt hat, es wird soweit kommen, da wird ein Mann kommen, der Kores heißt, und der wird das möglich machen. Für den Unglauben ist das natürlich ein Hindernis. Wie kann überhaupt jemand wissen, dass er so heißt und dass er mal kommen wird? Aber für Gott ist das kein Problem, zu wissen, welche Menschen kommen und wie er sie benutzen kann und will, um seine Ratschlüsse auszuführen. Ebenfalls die 70-jährige Gefangenschaft, dass sie 70 Jahre dauern wird, ist ebenfalls etwas, was Gott vorhergesagt hat. Im Propheten Jeremia, Kapitel 25, Vers 11, sagt der Prophet, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Gott kündigt also auch diese Zeit an. Es ist sehr interessant, wenn man den Propheten Daniel liest, dass Daniel, Kapitel 9 glaube ich, dass Daniel, der Jeremia studiert hat, auf einmal zu der Erkenntnis kommt, die 70 Jahre sind ja jetzt bald um. Jetzt muss etwas passieren und er geht dann ja Daniel 9 ins Gebet in dieser Angelegenheit zu Gott, weil er begriffen hat, 70 Jahre der Gefangenschaft nähern sich jetzt ihrem Ende. Interessanterweise gibt es auch einen geschichtlichen Hinweis, es gibt diesen sogenannten Kyros-Zylinder, auf dem in Keilschrift eine Aussage des Kyros gefunden worden ist, wo er sagt, die Götter, die in ihnen, also in den Städten, lebten, brachte ich an ihre Orte zurück. Alle ihre Bewohner sammelte ich und ließ sie an ihre Wohnstätte zurückkehren. Es war die Politik des Kyros, dass er die eroberten Nationen, die andere Herrscher vor ihm alle weggeführt hatten, wieder zurückkehren ließ in ihre Länder, wo man sie mal weggeholt hatte, damit sie dort wieder ihre Wohnstätte aufbauen könnten. Und davon profitierte natürlich auch das Volk Israel, die also jetzt von Jerusalem wieder nach, von Babylon wieder zurück nach Jerusalem die Reise antreten dürfen. Das geschieht in drei Gruppen, diese Rückkehr des Überrestes nach Israel, die erste Gruppe 536 vor Christus. Das ist das, was wir am Anfang des Buches Esra finden. 42.360 Juden kehren zurück. Esra 2 berichtet uns über die einzelnen Namen derer, die zurückgekehrt sind. Das werden wir auch sehen. Aber da, obwohl das auf den ersten Blick vielleicht eine große Zahl erscheint, es war nur ein kleiner Teil des Volkes, der überhaupt zurückgekehrt ist bei dieser ersten Rückkehr. Anführer dieser ersten Gruppe waren Serubbabel und Josua oder Jeschua. Serubbabel war aus königlichem Geschlecht, er war ein Nachkomme Davids und Josua war ein Nachkomme des Hohenpriesters Aaron. Das heißt, die königliche und priesterliche Führung des Volkes sind die, die hier die Führerschaft bilden und mit anderen aus dem Volk in dieser ersten Gruppe zurückkehren nach Jerusalem. Diese erste Gruppe baut zunächst den Brandopferaltar wieder auf im Vorhof des Tempels und anschließend beginnen sie auch den Tempel selbst wieder aufzubauen. Wir sehen hier schon einen wichtigen Punkt in den Empfinden dieses Volkes, dass die Seite Gottes an erster Stelle steht. Das, was Gott empfängt, die Brandopfer, damit fangen sie an, den Brandopferaltar wieder an seinem Platz aufzubauen, später den Tempel. Die Einzelheiten werden uns ja auch dann noch beschäftigen. Eine zweite Gruppe, wesentlich kleiner als die erste, wurde im Jahre 458 vor Christus von Esra, dem Priester und Schriftgelehrten, angeführt, die dann auch nach Jerusalem zurückkehren. Ungefähr 4000 Personen macht diese zweite Gruppe aus, die dann noch einmal kommt. Und bei Esra werden wir sehen, dass er sich ganz besonders dem Studium des Wortes Gottes gewidmet hat und dass er wieder das Wort Gottes dem Volk nahebringt, dort wieder seinen zentralen Platz hat. Das ist ein Kennzeichen, das werden wir immer wieder finden, wenn Gott Erweckungen bewirkt in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte. Ob das hier bei Esra ist, ob das schon in den Zeiten der Könige bei Hiskia oder Josia war, immer wieder ging es darum, dem Wort Gottes den zentralen Platz zu geben inmitten des Volkes, weil das in der Vergangenheit vernachlässigt worden war und Gott das wieder neu bewirkt. Es gibt dann noch eine ganz kleine dritte Rückkehrergruppe später im Jahre 445 vor Christus und das kommt mit Nehemia. Dann, da geht es jetzt darum, dass die Mauern und die Tore der zerstörten Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden. Das wird dann der nächste Vortrag vermutlich näher darauf eingehen, auf dieses Buch Nehemia. Das streifen wir jetzt nur etwas, aber das sind die drei Gruppen, die zurückkehren in dieser Rückkehrphase der Erweckung eines Überrestes aus diesem Volk. Also erst unter Serubbabel und Josua, dann unter Esra und dann noch einmal unter Nehemia. Um das nur ganz kurz einzuordnen, die Bücher der Bibel, die ersten sechs Kapitel des Buches Esra, am Ende dieser Periode, das werden wir sehen, treten dann die Propheten Haggai und Zacharia auf. In dieser Zeit zwischen dem sechsten und dem siebten Kapitel von Esra ist eine Zeit dazwischen, wo das Buch Esther hineinfällt. Ein extra Buch in der Bibel, das wir jetzt nicht behandeln, nur damit man das etwas einordnen kann. Dann kommen die Kapitel 7 bis 10 des Buches Esra und es folgt darauf Nehemia und am Ende dieser Phase Nehemias gibt es dann auch das Auftreten des Propheten, also das steht jetzt hier alles im Englisch, aber des Propheten Maleachi, der letzte Prophet des Alten Testamentes, bevor dann diese 400 schweigenden Jahre kommen, wo Gott keine Boten mehr an sein Volk sendet, bis er dann mit Johannes dem Täufer wieder neu beginnt im Neuen Testament. Das ist in etwa die Einordnung dieser einzelnen Bücher des Alten Testamentes. Das kann man vielleicht auch nicht sehen. Es geht mir auch einfach nur darum, es gibt eine kleine Schwierigkeit, wenn wir die Bibel und die geschichtlichen Dokumente vergleichen, weil die Leute nicht dieselben Namen haben. Kores oder Kyros, der begegnet uns hier zuerst. Es gibt später in diesem Buch einen Ahasveros, der in der Geschichte allerdings Kambyses der Zweite heißt. Auf den folgt, in Esra 4 wird er erwähnt, ein Artasaster, der in der Geschichte Smerdis hieß oder Badija. Dann gibt es im Buch Esther nochmal einen Ahasveros, was aber ein anderer ist, auch wenn er denselben Namen hat. In der Geschichte Xerxes der Erste und der Artasaster, der in Kapitel 7 auftaucht, heißt in der Geschichte Artaxerxes, Longimanus, Langhand. Man sieht also, wenn man die Geschichte mit da in Verbindung bringen will, dann muss man sich erstmal fragen, wer ist jetzt überhaupt gemeint hier? Die biblischen Könige tragen andere Namen, als man sie in der Geschichte hat. Für uns allerdings ist das jetzt nicht von großer Bedeutung, aber wenn jemand sich auch da noch weiter mit beschäftigen möchte. Es gibt einen Vers im Propheten Jeremia in Kapitel 18. Da kann man sagen, dieser Vers ist eine Illustration von dem, was in diesen Kapiteln, in diesen Büchern geschieht. Da unten sieht man, wenn man das erkennen kann, eine Töpferscheibe, um die es in diesem Vers geht. Da heißt es in Vers 2 von Jeremia 18, mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Ein Bild der Entwicklung Israels, wie dieses Volk von Gott geschaffen wurde, wie dieses Volk sich entwickelte. Aber dann sagt der Prophet, und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Schöpfers. Ein Hinweis darauf, dass Gott dieses Volk, weil es sich von ihm abgewandt hatte, in die assyrische und dann später in die babylonische Gefangenschaft führt, weil sie nicht das getan hatten, was Gott von ihnen erwartet. Aber es war eben nicht das Ende, auch nicht von dem Töpfer hier bei Jeremia. Und er machte wieder ein anderes Gefäß darauf, wie es in den Augen des Töpfers zu tun richtig ist. Er macht einen Neuanfang sozusagen mit diesem Volk unter Esra und Nehemia, wo noch einmal ein Überrest wieder zurückkehrt an den Ort, den sie im Gericht Gottes verlassen hatten. Kurzer Überblick über dieses Buch Esra. Hauptthema, der Wiederaufbau des Tempels. Das Buch hat 10 Kapitel und teilt sich deutlich in 2 Teile. Die ersten 6 Kapitel, die Rückkehr unter Serubabel und Josua. Hauptthema, wie gesagt, das Bauen des Tempels. Die Rückkehr unter Esra dann in Kapitel 7 bis 10. Zentrales Thema in diesem Kapitel, das Wort Gottes. Wir werden auch jetzt das so in dieser Aufteilung machen, dass wir im ersten Vortrag uns mit den ersten 6 Kapiteln beschäftigen wollen und dann nachher nochmal mit den Kapiteln 7 bis 10. Das Ganze etwas ausführlicher. Die ersten 6 Kapitel. In Kapitel 1 finden wir die erste Rückkehr in das Land geschildert. Wir haben einige Verse daraus gelesen, wie es möglich wird, dass sie wieder zurückkehren dürfen. Im zweiten Kapitel findet eine Volkszählung statt, wo alle die gezählt werden, die zurückkehren aus der Gefangenschaft. In den Kapiteln 3 bis 6 wird uns dann der Wiederaufbau des Volkes, wie sie den Tempel bauen, geschildert. Dabei kann man das in 3 Teile unterteilen. In Kapitel 3 beginnen sie mit dem Bauen. In Kapitel 4, wie nicht anders zu erwarten, gibt es Widerstand. Und die Kapitel 5 und 6 zeigen, wie sie diese Schwierigkeiten, die auftauchten, überwunden haben. Das ist eigentlich ein allgemeines Prinzip, wenn es um die Arbeit im Reiche Gottes geht. Wenn wir anfangen zu bauen, wird es Widerstand geben. Und dann ist die Frage, wie wir diesen Widerstand überwinden können. Im Buch Nehemia, später gibt es auch so einen Satz, da haben wir genau dasselbe wieder, dasselbe Prinzip. Im Buch Nehemia, da heißt es, dass es die Feinde verdross, dass jemand gekommen war, um das Wohl des Volkes Gottes zu suchen. Da fing das mit an. Wenn du es auf dem Herzen hast, das Wohl des Volkes Gottes zu suchen, dann musst du es dich nicht wundern, dass es jemanden gibt, dem das Verdruss bereitet. Der Widerstand leisten wird, der sich auch verschärfen wird, der Widerstand und verschiedene Formen annehmen kann. Das ist etwas, was zu erwarten ist, wie wir noch auch sehen werden am Ende nochmal. Wenn es dann um den zweiten Teil geht, die Rückkehr unter Esra, Kapitel 7 bis 10, dann geht es in Kapitel 7 um die Vorbereitung Esras, einige wichtige Dinge, die auch für uns eine Lektion enthalten, wie Gott seinen Diener vorbereitet. Wir finden dann in Kapitel 8 die zweite Rückkehr ins Land und in den letzten beiden Kapiteln die Absonderung des Volkes von den heidnischen Nationen, mit denen sie sich vermischt hatten. Wir gehen jetzt in die einzelnen Kapitel, Esra 1. Die erste Rückkehr in das Land wurde durch ein zweifaches Wirken Gottes ermöglicht. Erstens haben wir gelesen, in Vers 1 schon, Gott erweckte den Geist Kores, des Königs von Persien. Das zeigt uns, Gott kann auch in den Herzen von Ungläubigen wirken, um seinen Willen zu erfüllen. Er lenkt, wie das an einer anderen Stelle in der Bibel heißt, die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Er kann solche Menschen benutzen für seine Ziele, indem er sie entsprechend ihnen Dinge ins Herz legt, wie er das hier bei diesem König getan hat. Aber das Zweite, was wir in Vers 5 gelesen haben, da heißt es, die Häupter der Väter von Juda und Benjamin machten sich auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte. Gott erweckt auch hier den Geist eines Überrestes seines Volkes, legt in ihre Herzen diese Sehnsucht, zurückzugehen und wieder den Tempel aufzubauen. Wenn wir uns fragen, wie das vor sich geht, ich kann vielleicht an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, wir werden nachher nochmal den Propheten Haggai benötigen. Ich werde jetzt schon mal einen Vers daraus lesen, als dieser Prophet auftauchte. Da heißt es, dass der Prophet redet in Haggai 1. Also Haggai ist, falls man ihn suchen sollte, der drittletzte der Propheten im Alten Testament. Und in Haggai 1 heißt es in Vers 12, und Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, Kraft der Botschaft des Herrn zum Volk und sagte, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Shealtiels. Wenn wir uns fragen, wie geschieht oder geschah immer Erweckung im Volke Gottes, dann findest du hier in Haggai wichtige Grundsätze. Das erste war, dass das Volk Gottes erkannte, dass der Prophet zu ihnen die Worte Gottes redete. Das heißt interessanterweise, sie hörten auf die Stimme des Herrn und auf die Worte des Propheten. Er hatte geredet, aber sie erkannten, das ist die Stimme Gottes. Und sie gehorchen seinem Wort. Gottesfurcht ist die Folge. Und dann heißt es, Gott erweckte den Geist. Erweckung ist etwas, was Gott macht. Das können wir nicht produzieren. Aber wenn die Voraussetzungen da sind, Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, Gottesfurcht im praktischen Leben, dann reagiert Gott. Die zweite Botschaft von den fünf Botschaften Haggais enthält nur einen einzigen Satz. Ich bin mit euch. Gott sieht, wie sein Volk hört auf die Worte und versichert ihnen sogleich, auf diesem Weg des Gehorsams meinem Wort gegenüber werde ich mit euch sein. Und dann erweckt er den Geist von Zerubbabel, dem, der uns hier begegnet. Und was uns im Buch Esra ebenfalls Kapitel 1 mitgeteilt wird. Die jetzt Zurückkehrenden aus Israel, ungefähr 50.000, war jedoch nur ein kleiner Prozentsatz derer, die zurück, die in die Diaspora, die also in die Vertreibung gegangen waren. Aber es waren welche, an deren Herzen Gott wirken konnte, auch wenn es nur eine Minderheit war in diesem Volk. Sie gaben nicht nur sich selbst, indem sie zurückkamen, sondern sie gaben auch materiell von ihren materiellen Reichtümern, denn es wurde ja einiges gebraucht, wenn man den Tempel wieder aufbauen wollte. Und da lesen wir in dem zweiten Kapitel, wo das Volk gezählt wird, zwei interessante Bemerkungen über das, was sie gegeben haben. In Vers 68 heißt es, es gaben einige freiwillig für das Haus Gottes. Und in Vers 69, nach ihrem Vermögen gaben sie für den Schatz des Werkes. Das ist eigentlich ein Grundsatz, den wir auch im Neuen Testament wiederfinden. Dass es das ist, was Gott bei seinem Volk erwartet, wenn es um materielle Gaben geht. Erstens freiwillig, nicht weil das irgendjemand fordert, sondern einen freiwilligen Gebhard Gottlieb und nach ihrem Vermögen gaben sie. Ist ja logisch, würden wir denken. Gott ist nicht so sehr daran interessiert, was du tun würdest, wenn du Millionär wärst, sondern was du jetzt mit dem machst, was du jetzt hast. Nach ihrem Vermögen. Und es ist interessant, dass Paulus einmal schreibt, wenn er von den Mazedoniern schreibt, das war eine arme Gegend, sie gaben über ihr Vermögen. Die hatten eigentlich, da sagt er eigentlich, logischerweise hätten sie das gar nicht gekonnt, so viel geben. Aber sie waren so dem Herrn hingegeben, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann noch über ihr Vermögen. Auch hier wird gegeben für die Arbeit bei denen, die auf diesem Weg zogen. Es gab dort noch eine Schwierigkeit in Kapitel 2, in Vers, da werden einige von den Priestern erwähnt, und dann heißt es in Esra 2, Vers 62, diese suchten ihr Geschlechtsregisterverzeichnis, aber es wurde nicht gefunden und sie wurden vom Priestertum als unrein ausgeschlossen. Und der Tirsata sagte zu ihnen, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürften, bis ein Priester für die Urim und Tumim aufstände. Es gab also in dieser Zeit großer Schwachheit auch eine gewisse Unordnung da. Es gab einige, die konnten nicht nachweisen, dass sie wirklich zum priesterlichen Geschlecht gehörten. Sie hatten dieses Geschlechtsverzeichnis nicht. Es war nicht vorhanden. Dann wurden sie, bis die Sache geklärt war, ausgeschlossen. Sagt erst einmal, müssen wir das akzeptieren, die Schwachheit, diesen Zustand, in dem wir jetzt sind, und können aber nicht einfach darüber hinwegsehen. Vielleicht wird ein Augenblick kommen, wo ein solcher Priester aufsteht, der das entscheidet. Offenkundig war das damals nicht der Fall. Es gab ja in Israel diesen hohen Priester, der solche Fragen entscheiden konnte durch die Urim und Tumim. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, was das war, wissen wir nämlich nicht. Irgendwelche Gegenstände, die sich dort befanden, in dem Ephod und mit denen der Wille Gottes erkannt wurde. Aber offenkundig in dieser Zeit des Niedergangs, der Schwachheit, war ein solcher Priester nicht da, konnte das nicht entschieden werden. Also mussten sie so lange warten, bis diese Frage entschieden wurde. In Kapitel 3 des Buches Esra geht es dann darum, dass sie jetzt mit dem Bauen anfangen. Und das Erste, was sie tun, ist, sie bauen den Altar. Einige Monate später wurde dann die Grundlage für den Tempel gelegt. Ich lese da einfach mal aus dem dritten Kapitel den ersten paar Verse. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Wie gesagt, es war der Wunsch des Volkes, wirklich erst Gott das zu geben, was ihm zukommt, die Opfer bringen zu können. Der Altar wurde wieder aufgebaut und er wurde da wieder aufgebaut, an seiner Stätte, wo er gestanden hatte. Danach konnte auch der Versuch unternommen werden, weiterzuarbeiten an dem Hause Gottes. Esra 3 enthält noch etwas Interessantes in den Versen 10 bis 13, die ich noch lesen will. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten mit Trompeten und die Leviten und die Söhne Asafs mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten dem Herrn einen Wechselgesang an mit Lob und Dank, denn er ist gut. Denn seine Güte währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jubelte mit lautem Jubel, als sie den Herrn lobten, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt wurde. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Häuptern der Väter, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem Haus gelegt wurde. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jubel. Und das Volk konnte den Schall des freudigen Jubels nicht unterscheiden von der Stimme des Weinens im Volk. Denn das Volk jubelte mit lautem Jubel und der Schall wurde gehört bis in die Ferne. Wir sehen also hier, dass es zweierlei Reaktionen gab auf diese Tatsache. Als der Grund gelegt wurde, gab es gleichzeitig Freude und Traurigkeit. Obwohl das Volk wieder den Segen Gottes erfuhr, hatten sie doch durch ihren Ungehorsam etwas verloren. Und es waren die Jungen, die jetzt jubelten, die jetzt auf einmal sahen, ja, jetzt hier passiert wieder was, hier wirkt Gott, wir bauen wieder das Haus Gottes. Aber die Alten, die noch den ersten Tempel gekannt hatten, weinten. Weil das, was sie jetzt bauten, im Vergleich zu dem, was vorher gewesen war, schwach war. Auch da hat Haggai später Bezug drauf genommen, auf diese Szene. Deswegen will ich da noch einmal hinein, in diesen Propheten. Im zweiten Kapitel des Propheten Haggai, da sagt er in Vers 3, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubbabel, spricht der Herr, und sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Heerscharen, das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist, bestehen in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Vers 9, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Etwas Auffallendes ist hier, dass der Prophet immer von einem Haus redet, von dem Haus Gottes, obwohl er rein praktisch drei verschiedene Häuser vor Augen hat. Er spricht von der früheren Herrlichkeit dieses Hauses, da meint er den Salomonischen Tempel. Er spricht von dem Haus jetzt, das sie jetzt bauten, in den Tagen Esras. Und er spricht von der zukünftigen Herrlichkeit dieses Hauses, von dem Tempel, der in Zukunft tausendjährig reich stehen wird. Es ist ja immer dasselbe Haus. Es ist dieses eine Haus Gottes. Und dann sagt er, wenn ihr das Alte seht, wenn ihr die Herrlichkeit des ersten Hauses betrachtet und vergleicht das jetzt mit euch, ist das nicht wie nichts in euren Augen? Das ist die eine Seite. Der Blick nach hinten, der ist notwendig, damit wir nicht überheblich werden. Wenn wir heute auch in den Tagen der Endzeit zurückschauen, an die Anfangszeit des Christentums, wie Gott damals gewirkt hat, dann würden wir auch sagen, wenn wir das damit vergleichen, ist, wie schwach ist das alles geworden gegenüber dem Anfang. Und es ist gut, wenn wir uns dessen auch bewusst sind. Aber wenn wir nur dahin schauen würden, wäre das auch zu wenig. Dann lässt er sie andererseits nach vorne schauen. Er sagt, es wird noch mal eine Herrlichkeit kommen für dieses Haus, die wird alles überstrahlen, was selbst in Salomos Tempel war. Und das ist auch wahr, wenn wir es auf das Haus Gottes heute übertragen. Die Zukunft der Versammlung der Gemeinde oder Kirche, die uns die Bibel zeigt, in der Herrlichkeit wird alles überstrahlen, was jemals hier auf der Erde unter menschlicher Verantwortung gewesen ist. Aber noch etwas Wichtiges macht uns Haggai in diesem Zusammenhang deutlich. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr das euch anseht, das betraf hauptsächlich die Alten, die das noch gesehen hatten, dann ist das doch wie nichts. Aber dann sagt er nicht zu ihnen, und weil das so ist, braucht er gar nicht erst anfangen, hat sowieso alles keinen Zweck, wenn das so schwach ist. Nein, er sagt zu ihnen, sei stark, Zerubbabel, sei stark, Josua, sei stark, alles Volk des Landes. Warum denn? Drei Dinge sagt er. Erstens, ich bin mit euch. Ich bin derselbe wie damals. Ich verändere mich nicht. Und wenn ihr wirklich nach meinem Interesse fragt, dann bin ich da, bin ich in eurer Mitte. Und zweitens, mein Wort und drittens, mein Geist bestehen in eurer Mitte. Er sagt, das bleibt. Wenn auch sonst äußerlich manches anders ist. Die Gegenwart des Herrn, sein Wort und sein Geist, die bleiben. Wenn da welche waren, die zurückkehrten, zu den Grundsätzen Gottes für sein Volk, dann sagt er, das ist so, das bleibt so. Das wird immer noch, das sind eure Hilfsquellen, auch in diesen Zeiten. Damals also gab es auf der einen Seite den Jubel, auf der anderen Seite die Trauer, die damit in Verbindung war, weit gehört wurde das. Man konnte, wenn man das hörte, das, wie wir gelesen haben, teilweise gar nicht unterscheiden. Haggai, das haben wir gerade uns angesehen. Im vierten Kapitel des Buches Esra beginnt also der Widerstand gegen das, was hier an Arbeit geschah. Und dieser Widerstand, der geschah in zweierlei Form. In den ersten 6 Versen geht es um eine unmögliche Zusammenarbeit und in späteren Kapiteln um eine unberechtigte Kritik. Wenn wir den Widerstand Satans betrachten, wie er dem Werk Gottes schaden will, dann versucht er das immer auf zweierlei Weise. Entweder versucht er das Werk Gottes durch Angriffe von außen zu zerstören oder durch Korruption von innen ebenfalls zum Erliegen zu bringen. Das ist so in dem nächsten Buch bei Nehemia, wirst du genau dasselbe finden. Da kommen die Feinde von außen, da wollen die Feinde von außen dem Werk schaden. Es gelingt ihnen nicht. Aber es kommt dann auch die Versuchung von innen an Nehemia heran. Wo dann dieser eine Mann zu Nehemia sagt, komm mal Nehemia, wir gehen mal hier weg von dem Platz in das Tal Ono. Das heißt mächtig, stark. Da kannst du wirklich noch was bringen. Was willst du denn hier bei dem Schutt da in Jerusalem? Aber Nehemia sagt zu ihm, ich kann nicht kommen, ich führe ein großes Werk aus. Die Steine da im Schutt, ein großes Werk? Ja, weil es das Werk Gottes war, weil das sein Auftrag war. Und selbst auch wenn du in die Apostelgeschichte hineinschaust, hast du wieder das Jahr. Du hast auf der einen Seite den Angriff von außen, die Verfolgung, Stephanus wird getötet, Jakobus wird umgebracht von den Widersachern. Auf der anderen Seite die Korruption von innen, da kommt diese Sache mit den Ananias und Sapphira und so weiter, da kommt die Witwen, die einander sich beschweren, dass die einen übersehen werden, da kommt von innen die Probleme. Hier haben wir ebenfalls den Versuch, in den ersten Versen, den Versuch der Arbeit zu schaden durch etwas, was auf den ersten Blick sich gar nicht so negativ anhört. Und zwar kommen da die Feinde Judas und Benjamins, so wird es genannt in Kapitel 4, Vers 1, die Feinde Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauten. Und sie traten zu Zerubabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher herausgeführt hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Häupter der Väter Israels sprachen zu ihnen, es geziemt euch nicht, mit uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen. Die Feinde bieten also sozusagen ihre Mitarbeit an. Wir wollen mit euch bauen. Wir suchen euren Gott wie, aber es waren heidnische Völker. Sie gehörten gar nicht zum Volke Gottes, die hier ihre Zusammenarbeit anbieten. Und Zerubabel, Josua lehnen diese Zusammenarbeit ab. Es geziemt euch nicht, mit uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen. Das war die Aufgabe des Volkes Gottes. Und da konnten sie sich nicht verbinden mit anderen in dieser Arbeit, die letztlich, weil sie Feinde waren, auch nur der Arbeit schaden wollten durch diese Zusammenarbeit. Dieser Versuch wird von Zerubabel und Josua durchschaut und sie können das abwehren. Daraufhin schreiten dieselben Leute zu einer anderen Taktik. Das zeigt natürlich auch, dass sie gar nicht wirklich mitarbeiten wollten. Wenn sie eine kurze Zeit später, nachdem das abgelehnt wurde, sagt, ja, dann werden wir mal was anders versuchen. Dann schicken wir mal an den König einen Brief, damit er diese Arbeit zum Erliegen bringt. Das geht doch so nicht weiter, was die da machen. Und dabei schätzen sie die Absicht völlig falsch ein, beziehungsweise muss man vermuten, dass sie bewusst anschwärzen bei dem König mit zweierlei Vorwürfen. Das erste, was sie sagen, sie bauen den Tempel, damit sie nicht mehr Steuergelder bezahlen müssen. Die werden dann später, wenn sie das gebaut haben, sagen Sie hier in Ihrem Brief, dann werden die keine Steuern mehr bezahlen. Sowas hört natürlich keine Regierung gerne, nicht? Wenn das halt Leute sind, die keine Steuern bezahlen wollen. Stimmt ja überhaupt nicht. Aber das war eine Möglichkeit, um sie bei dem König anzuschwärzen. Und das Zweite, was sie dann noch sagen, sie haben die Absicht, gegen den König zu rebellieren. Sie sagen, das war immer schon so ein rebellisches Volk. Und die haben dann auch wieder vor, dass sie einen Aufstand gegen den König machen. All das traf nicht zu. Aber es war eine Möglichkeit, es war etwas, um sie anzuschwärzen. Das ist auch etwas, womit wir bei der Arbeit für den Herrn rechnen müssen, dass es Kritik gibt, die die Arbeit verhindern will. Eine Kritik, die nicht zutrifft. Bei Paulus haben sie auch gesagt, dieser Mann, der verkündigt Dinge gegen das Gesetz und gegen Mose und alles so Dinge, die uns nicht erlaubt sind, und der stellt alles auf den Kopf hier. Und andere Dinge, die sie ihm unterstellten. Wie gehen wir damit um? Das ist eine Frage für uns, die sich für uns vielleicht stellt. Und wir lernen von den ersten Christen dabei, wie sie damit umgegangen sind. Dass sie die Sache, sie haben da nicht gegen gekämpft, sie haben das einfach dem Herrn überlassen. Wenn es um die Drohungen ging, ganz am Anfang der Apostelgeschichte, da liest du, wie sie, nachdem sie dann entlassen wurden, die Apostel, dann kommen sie zu den Irren und beten sie zusammen. Und es hat mich immer beeindruckt, was sie da gebetet haben. Sie sagen, Herr, sieh an ihre Drohungen. Und damit war das Thema erledigt. Und dann sagen sie, und dann gib uns Freimütigkeit, weiterhin dein Wort zu verkünden. Sie haben gesagt, Herr, du siehst, dass wir hier bedroht werden. Können wir dir überlassen. Wir wollen aber trotzdem, trotz des Widerstandes, weitermachen. Wir brauchen Freimütigkeit, um weiter das Wort zu verkünden. Das andere überlassen wir dir. Paulus spricht später mal in seinem Brief an Timotheus davon, dass ein Mann gegeben hat, der hatte ihm viel Böses erzeigt. Er sagt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erzeigt. Der Herr wird ihm vergelten. Paulus hat nicht gegen den gekämpft. Er hat gesagt, das kann ich dem Herrn überlassen. Er sagt zu Timotheus, hüte dich vor dem, der Mann ist gefährlich, aber ansonsten dürfen wir das dem Herrn überlassen. Wir müssen nicht gegen alle Kritik ankämpfen, die unberechtigterweise vorgebracht wird, aber wir wollen uns dadurch auch nicht hindern lassen an der Arbeit. Nun, hier sieht es nun so aus, als wäre das jetzt die Arbeit, das Ende der Arbeit. Kapitel 5 und 6 zeigen uns dann, diesem ersten Teil, dass die Arbeit am Tempelbau unterbrochen wurde. Denn dieser König hatte nachgeforscht in seinem Archiv und hat gesagt, ja, die waren immer schon mal so aufsässige Leute und das geht ja wirklich nicht. Und dann lässt er ein Dekret ergehen, damit diese Arbeit aufhören soll. Und dann heißt es in Esra 4, Vers 24 oder vielleicht 23 dazu, hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Artasaster vor Rechum und Schimschai, dem Schreiber, und ihren Genossen gelesen war, gingen sie unverzüglich nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf. Und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Der König erlässt ein Dekret, dass diese Arbeit aufhören soll. Es wird ihnen mit Gewalt, werden sie daran gehindert und die Arbeit am Tempelbau wird unterbrochen. Für eine längere Zeit. Maximal 16 Jahre, vielleicht war es auch kürzer, das können wir nicht so genau sagen, aber es wurde die Arbeit unterbrochen, aber dann passiert etwas, von dem Esra uns in Kapitel 5 nur kurz berichtet und Haggai, der Prophet, und Zacharia, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. In diesem Augenblick, wo die Arbeit am Hause Gottes zum Erliegen kommt, treten jetzt die zwei Propheten Haggai und Zacharia auf, die Gott gesandt hat in dieser Situation. Wenn wir uns fragen, was Propheten für eine Aufgabe haben, was der Dienst eines Propheten ist, dann kann man da Verschiedenes zu sagen. Wenn ich die Leute auf der Straße fragen würde, was ist ein Prophet, dann würden vielleicht, naja, ich will jetzt keine Prozente nennen, eine ganze Menge Leute gar nichts damit anfangen. Und die mir eine Antwort geben, die würden vielleicht sagen, ja, ein Prophet ist jemand, der etwas Zukünftiges vorhersagt. Würde ich auch noch ein paar Punkte für geben, ist nicht ganz falsch, aber es trifft nicht den wirklichen Sachverhalt. Weil man hat mal das Wortspiel benutzt, ein Prophet ist nicht jemand, der etwas vorhersagt, sondern jemand, der etwas hervorsagt. Das war kein deutsches Wort, aber es bedeutet jemand, der aus der Gegenwart Gottes kommt und die Botschaft Gottes für die Situation bringt. So wie Elia zum Beispiel sagt, wenn er zu Ahab geht, der Gott, vor dessen Angesicht ich stehe, lässt dir sagen. Das ist prophetischer Dienst, da kommt jemand aus der Gegenwart Gottes mit einer Botschaft für die Situation. Natürlich haben die Propheten auch Zukünftiges vorhergesagt in der Bibel, aber es gibt viele und manche, die haben das gar nicht gemacht. Die haben in erster Linie die Botschaft Gottes für die Situation. Das ist auch eben im Neuen Testament, 1. Korintherbrief zum Beispiel, der prophetische Dienst, dass Gott einen Diener benutzen kann, ein Wort zu sagen, das in die Situation hineingepasst, dass genau das ist, was die Situation erfordert. Ich war mal unterwegs an einer Versammlung zum Dienst und später traf ich einen älteren Bruder von dort und der sagte zu mir, als du weg warst, habe ich meinen Sohn gefragt, bei dem habe ich gewohnt gehabt, habe ich meinen Sohn gefragt, hast du dem was erzählt? Nö, sagt er, ich habe dem nichts erzählt. Ich weiß auch heute noch nicht, was er mir erzählen sollte, aber offenkundig hat er es so geführt, dass genau das Wort geredet wurde, was sie brauchten in der Situation, in der sie sich damals gerade befanden. Und das braucht der Redner auch nicht zu wissen. Der Herr weiß das, das reicht völlig aus, um so etwas zu benutzen. Und das finden wir eben auch bei den alttestamentlichen Propheten immer wieder. Von diesen beiden ist Zacharia der ein längeres Buch geschrieben hat und der auch darin zukünftige Dinge vorhersagt. Haggai ist mehr der Mann, der eben in die Situation hinein spricht. Die Propheten im Alten Testament, das waren ja alles so Originale. Die hatten alle so irgendwelche Besonderheiten an sich, die sie kennzeichneten. Zum Beispiel Jona, den kennt wahrscheinlich jeder. Das war jemand, dessen prophetische Aussage war sein Leben. Nicht so sehr, was er gesagt hat, sondern sein eigenes Leben war ein prophetischer Hinweis auf die Geschichte auch des Volkes Israel. Habakuk zum Beispiel war ein Prophet, der überhaupt nichts geweissagt hat. Das Buch des Propheten Habakuk ist ein Zwiegespräch zwischen Habakuk und seinem Gott. Da wird uns nur mitgeteilt, wie er mit seinem Gott ringt darüber, warum das alles so ist, wie es war. Haggai hingegen ist ein Prophet, der eine ganz Besonderheit hat, die man unter den Propheten vergeblich sucht. Er war einer der wenigen, vielleicht der einzige, der Erfolg hatte, wenn man es mal so nennen will. Der etwas geweissagt hat und die haben darauf gehört, was der gesagt hat. Das war noch lange nicht bei allen so. Wenn du mal Jeremia liest, dann wirst du feststellen, der Jeremia, der kommt an einen Punkt, wo er zu Gott sagt, ich höre jetzt auf, ich rede jetzt nicht mehr. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Immer verkündige ich das Gericht, die hören sowieso nicht, ich höre jetzt auf. Kann er gar nicht. Hinterher sagt er, ich konnte es nicht mehr aushalten, ich muss dann doch wieder reden. Oder wenn du an den Propheten Ezekiel denkst, dem hat Gott gesagt, was ihm passieren würde. Der hat gesagt, Ezekiel, die werden in Scharen kommen, zu deinen Füßen sitzen und werden sagen, was für eine Predigt, hervorragend. Aber sie werden nicht tun, was du sagst. Was hat das für einen Sinn? Wenn man von Dan bis Beerseba reist, um Ezekiel zu hören und sagen, wow, das war ja toll. Und doch tut man nicht, was Gott sagt. Aber Haggai, haben wir eben schon gelesen, war jemand, und dann haben sie den gehört und dann haben sie das getan, was er gesagt hat. Obwohl er den Finger auf die Wunde gelegt hat. Warum, wenn wir uns diese Frage stellen, warum hat denn der die Arbeit am Volke Gottes, am Hause Gottes aufgehört? Dann haben wir in der Bibel drei Gründe dafür. Ich meine, das käme jetzt auch. Ja. Drei Gründe gibt Gott uns durch den Propheten Haggai, drei Gründe für den Baustopp. Der erste Grund, die äußeren Umstände. Der zweite Grund, nenne ich mal die Ausrede des Volkes. Und der dritte Grund, der wahre Grund. Den ersten Grund, die äußeren Umstände, den haben wir im Buch Esra. Haben wir eben gelesen. Sie wehrten ihnen mit Gewalt. Damals hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf. Wenn wir nur das Buch Esra hätten, dann würden wir sagen, auf die Frage, warum hat die Arbeit aufgehört? Ja, weil es gab Widerstand und dann haben sie aufgehört. Erstens, niemals in der Geschichte Gottes, in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, war äußerer Widerstand der Grund dafür, dass das Werk Gottes zum Erliegen kam. Im Gegenteil. Meistens ist das Werk Gottes in Zeiten des Widerstands gewachsen. Auch heute in Ländern, wo Christen verfolgt werden, wächst die Arbeit und nicht kommt zum Erliegen. Das kann nicht der wahre Grund sein, dass es hier einen gewissen äußeren Widerstand gab. Außerdem, wenn man die Geschichte weiter verfolgt, sie haben ja wieder angefangen zu bauen, da war das Verbot noch gar nicht aufgehoben. Das wurde erst später danach aufgehoben. Das heißt, sie haben sich nicht, letztlich hinterher haben sie sich nicht davon abhalten lassen, doch wieder zu bauen, obwohl der Widerstand immer noch derselbe war. Das ist also, sind äußere Umstände. Wir können natürlich auch leicht dazu kommen, wenn es etwas gibt, was wir für den Herrn tun wollen, dann gibt es Widerstand, dann gibt es Schwierigkeiten. Ach, dann können wir besser aufhören. Das ist natürlich der Feind, der sowas sagt. Aufzuhören, weil es Schwierigkeiten gibt. Das ist nicht das, was Gott eigentlich uns vorstellen will. Aber dann gibt es noch das Zweite, die Ausrede des Volkes. Das steht in Haggai dann in Kapitel 1. Dieses Volk spricht, die Zeit ist nicht gekommen. Die Zeit, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Ja, die haben gesagt, ja, das kann man jetzt nicht mehr so machen. Da gibt es da so ein Verbot von dem König und alles schwierig, nee, das geht jetzt nicht mehr. Das ist dann ja auch eine Gefahr für uns, dass wir sagen, ja, da steht zwar so in der Bibel, dass man so leben soll und dass man so zusammenkommen soll und so weiter, aber das geht heute nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert und ist überhaupt alles anders und die Zeit ist nicht gekommen, dass man das jetzt macht. Aber das war auch nicht der wahre Grund. Wahren Grund nennt Haggai auch. Ist es für euch selbst Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Er sagt gewissermaßen, überprüft einmal die Prioritäten in eurem Leben. Dieser Widerstand, der kam euch gerade recht, um eure ganze Energie in eure eigenen Belange zu setzen. Und das Werk Gottes, das Haus Gottes wüst zu liegen. Und Energie aufzubringen für die eigenen Sachen, eure eigenen Häuser, eure eigenen Lebensumstände, das war wichtig. Und das andere, ja, das kann man jetzt nicht mehr, das lassen wir. Und Gott macht ihnen deutlich, Haggai, dass das gar nichts gebracht hatte. Er sagt zu ihnen, richtet euer Herz auf eure Wege. Das sagt Haggai mehrmals und beim ersten Mal sagt er, bedeutet das, schaut mal zurück. Und überlegt mal, was hat euch das denn gebracht? Dass ihr nur für euch selbst gelebt habt. Viel gesät, wenig eingebracht. Geld für einen durchlöcherten Beutel. Kein bleibender Lohn. Fällt alles weg. Und Gott sagt sogar, wenn ihr was nach Hause gebracht habt, dann habe ich da reingeblasen. Ich habe euch Zeiten der Dürre gegeben, weil ihr nur für eure eigenen Sachen besorgt wart. Und dann sagt er zu ihnen, richtet euer Herz auf eure Wege, jetzt schaut nach vorne, geht auf das Gebirge, holt das Holz herbei und baut an dem Hause Gottes, so werde ich Wohlgefallen daran haben und werde verherrlicht werden. Ja, geht auf die Berge, holt das Holz für das Haus. Ist doch anstrengend, oder? Am Berg gehen und Holz holen? Ja, wo haben die denn das Holz für ihre eigenen getäfelten Häuser hergeholt? Sie sind auch im Berg raufgegangen, oder? Kennen wir es nicht auch? Wenn es um unsere eigenen Dinge geht, dann ist uns nichts zu schwer. Aber wenn es um den Herrn geht, wenn abends Gebet schon, ach nee, heute so müde und ist alles so anstrengend. Und der Herr sagt, es kommt auf die Prioritäten an, es kommt darauf an, was in eurem Leben wirklich den richtigen Stellenwert hat. Und dann erreicht Haggai auch, dass sie damit Erfolg haben, dass sie wieder anfangen zu bauen, dass ihnen das wieder wichtig wird, was sie tun können. Sacharja, wie gesagt, ein großes Buch, aber auch er hat ein Wort an diesem Überrest. Da scheint ein Engel ihm, dem Serubabel. Dies ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Er sagt, ich weiß, Serubabel, dass das alles schwach ist, was ihr da macht. Aber es geht nicht um euch, es geht nicht um eure Kraft. Es ist der Geist Gottes, der wirken muss. Der Herr der Heerscharen. Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Ja, es war ein Tag kleiner Dinge, damals im Vergleich mit dem, was vorher war. Aber Sacharja lässt sie ermuntern, verachtet das nicht. Macht weiter. Arbeitet weiter für den Herrn. Ist das nicht das, die Botschaft, die Esra in Verbindung mit den Propheten, die damals auftraten, auch für uns hat? Vielleicht mögen wir denken, es ist ein Tag kleiner Dinge. Da geschehen nicht so gewaltige Dinge, wie wir sie sonst vielleicht irgendwo lesen, auch in anderen Teilen der Erde. Da kommen nicht Hunderte zum Glauben, vielleicht nur einer. Weißt du, dass der eine für Gott genauso wichtig ist? Mich hat es immer beeindruckt, wenn Gott einem seiner Diener, Philippus, einmal einen Auftrag gibt. Philippus war ein Evangelist, der einzige, der so genannt wird in der Bibel, und verkündigte in Samaria das Wort Gottes. Und die Menschen kamen scharenweise zum Glauben. Und dann sagt Gott zu ihm, steh auf und geh auf die Straße, die nach Gaza hinabführt. Dieselbe ist öde. Tote Hose, da ist nichts los. Ich weiß ja nicht, was Philippus gedacht hat. Ich weiß, was ich gedacht hätte. Und vielleicht hätte ich das auch gesagt. Herr, was soll ich denn da? Hier werde ich gebraucht, hier ist was los, hier ist Arbeit und hier bekommen Menschen zum Glauben. Und jetzt soll ich auf eine Straße gehen, wo gar nichts los ist? Kann ja nichts tun, oder? Aber das liest du nicht. Von Philippus heißt es einfach nur, er stand auf und ging. Und dann lernt er, dass für Gott dieser eine Mann, der da angereist kam, der Kämmerer aus Äthiopien, dass der für Gott genauso wichtig war. Und dass er seinen Arbeiter da mal hinschickt, um diesem einen Mann die Botschaft des Heils zu verkünden. Es ist sein Geist, der wirkt, der auch dann ein Volk wieder zur Arbeit bereit macht, trotz des Widerstandes, den es gab. Und der dann auch andere Herzen, es war inzwischen ein anderer König, der dann wieder die Erlaubnis gibt. Das kann Gott alles bewirken, auch Hindernisse beseitigen, wenn wir uns nicht aufhalten lassen durch äußere Hindernisse, die der Feind immer wieder in den Weg gehen, bringen wird. Wir wollen gerne bei uns in Lehr eine Bibelausstellung machen, aber bisher kriegen wir keinen Raum. Alle, überall, wo wir angefragt haben, ist nicht. Ne? Aber noch haben wir nicht aufgegeben. Also wir versuchen es noch weiter, ob der Herr nicht vielleicht doch irgendwo eine Tür öffnet. Dass wir doch irgendwo erst einen Platz dafür bekommen. Wir müssen einfach damit rechnen, dass es anders läuft. Der Herr sagt, nicht der Herr, Paulus sagt, in Bezug auf seinen Dienst an einem Ort, dass der Herr eine geöffnete Tür gegeben hat. Weißt du, was danach steht? Und der Widersacher sind viele. Manchmal meinst du, wenn der Herr eine Tür öffnet, dann muss das doch alles wie geschmiert laufen. Nee, das muss gar nicht. Da gibt es jemanden, dem passt die offene Tür gar nicht. Und der wird dafür sorgen, dass es Widerstand gibt. Aber wir wollen uns dadurch nicht aufhalten lassen, sondern wollen wirklich uns ermuntern lassen, wie auch damals dieses Volk Israel, weiter zu bauen an diesem Werk, an dem Hause Gottes. Wir werden nachher sehen, nach der Pause dann, dass Esra dahin kommt und dass es neue Probleme, neue Schwierigkeiten gibt, aber wieder ein Mann Gottes da ist, der das Werk Gottes vorantreibt und andere mitzieht.